Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen zu einem Ausflug in den mondänen und zugleich ziemlich gespenstischen Bergkurort Bad Regina. In dessen verfallener Grand Hotel Kulisse spielt der neue Roman des österreichischen Autors und Filmemachers David Schalko. Und gleich ist er damit unser Gast. Bad Regina heißt der neue Roman von David Schalko, den viele als eigenwilligen Filmemacher und Fernsehrevolutionär kennen. Die Aufschneider ist so ein schwarzhumoriges Meisterstück, das er mit Josef Hader gedreht hat, oder seine absurd giftigen Fernsehserien wie Braunschlag oder Altes Geld. Darin geht es um Gier, um Neid und andere menschliche Abgründe, die auch jetzt in Bad Regina das Leben bestimmen, das in dieser Geisterstadt in den Alpen überhaupt noch so vorhanden ist. Denn in diesem Ort sind nur noch 46 Einwohner übrig, weil ein mysteriöser chinesischer Immobilientycoon alles aufkauft. Wie er auf dieses Szenario gekommen ist, ich bin gespannt und freue mich, dass David Schalko jetzt aus Wien mit mir verbunden ist. Hallo, Herr Schalko, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Bad Regina ist in den Hang gebaut, es gibt verfallene Grand Hotels, einen Wasserfall, der mitten durch den Ort rauscht, und es gibt eine glanzvolle Geschichte mit prominenten Kurgästen. Wenn man die Zeichnung auf dem Buchumschlag sieht, aber vor allem, wenn man schon mal da war, denkt man sofort, das kann nur Bad Gastein sein, richtig?
Ja, also der Roman ist angelehnt an Bad Gastein, also sowohl was das Ortsbild betrifft, als auch ein bisschen überspitzt halt, was das Schicksal des Ortes betrifft. Auch dort hat ein Mann vieles aufgekauft, wie Grand Hotels oder Casinos oder Bäder, und hat sich dann verfallen lassen, ob absichtlich oder unabsichtlich, darum ranken sich die Legenden. Und darum geht es auch ein bisschen in dem Roman. Ist aber ein fiktionalisierter Roman, es ist kein Dokumentarroman über Bad Gastein. Ist nur angelehnt sozusagen.
Und da waren Sie mal in Bad Gastein, haben da Urlaub gemacht und dachten sich, jetzt schreibe ich auch mal einen Bergroman, wie es schon so viele österreichische gibt. Nicht ernsthaft, oder?
Tatsächlich war es so, dass wir jahrelang in Bad Gastein Urlaub gemacht haben.
Das ist auch herrlich und dort.
Ja, eben. Ja. Und mich hat das immer fasziniert, diese morbide Melancholie dieses Ortes und diese verfallene, mundäne Atmosphäre, und bin da auch viel herumgegangen in diesen verfallenen Gebäuden und habe mir das angeschaut und mit vielen Leuten geredet. Und insofern kenne ich den Ort ganz gut eigentlich.
Im Buch sind ja fast eigentlich alle Figuren, wie man es auch aus ihren Filmen kennt, ziemlich kaputte Typen. Die Hauptfigur ist Ottmar, der humpelt von Gicht geplagt herum. Das war mal der Betreiber eines berühmten Partyclubs, und der will jetzt im Buch rausfinden, was es mit diesem Chinesen auf sich hat. Dann gibt es einen Nazi-Bürgermeister, eine Ex-Kommunadin, da musste ich an Otto Mühl denken. Haben Sie denn eigentlich für jede Figur da so ein Foto aus der Realität am Schreibtisch gehabt? Gibt es da reale Vorbilder?
Na, bei manchen Figuren ja. Also ich habe auf jeden Fall immer jemanden vor Augen gehabt, damit die Figuren auch nicht zu klischiert werden. Gleichzeitig stehen die Figuren auch für gewisse Dinge aus dem 20. Jahrhundert, weil es ja eigentlich, so wie der Kurort selber ja für eine Hochglanzkultur aus dem 20. Jahrhundert steht, steht dieser Ort mal für eine verfallene Popkultur sozusagen der 80er und 90er Jahre und ist selber so ein ruinöses Überbleibsel. Oder eben die Kommunadin, da ist Otto Mühl schon richtig. Also es steht alles für ein bisschen etwas für eine Kultur des 20. Jahrhunderts in Europa. Und es geht ja auch in dem Roman ein bisschen allegorisch um Europa, das sehr rückwärtsgewandt ist, kulturell und ein bisschen müde auch, und das ein bisschen Angst hat, dass ihm von außen jetzt Leben eingeimpft wird. Und das ist eigentlich so das Grundthema des Romans.
Und das ist ja irgendwie so ein bisschen eine groteske Komödie, irgendwie jenseits der Realität. Aber ich fand, das war wie eine Halluzination, in der sie auch so mit Klischees jonglieren. Das ist dieser Chinese, der alles aufkauft. Dann gibt es den potenten Afrikaner. Also da wird auch viel eben mit so Rassismus gearbeitet. Aber am Ende ist dann doch alles ganz anders, als man lange Zeit denkt. Geht es da auch Ihnen darum, dass Aufklärung eben nicht so eine klare Sache ist, wie oft behauptet wird, und der Diskurs eigentlich viel ambivalenter sein müsste?
Also das Grundthema des Romans ist Rassismus, das ist richtig. So wie es ja diese rassistischen Klischees gibt, der alles aufkaufende Chinese oder etc., ist es ja auch so, dass Europa an sich ja auf Rassismus fußt. Wird definieren noch sehr viel über den Kolonialismus, auch unsere Einstellung zu Afrikanern, die zu uns kommen. Es wird stets als Gefahr betrachtet, aber nicht als etwas Belebendes oder etwas Bereicherndes. Und auch das ist ein Thema des Romans, hat auch sehr viel mit dem Ende zu tun, das ich jetzt gar nicht verraten will. Aber,
nee, das dürfen wir leider nicht verraten.
Ja, leider, ja, genau, ist blöd. Und aber auch sozusagen, was hinter dem Chinesen steckt, was für eine Geschichte hat, auch mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts in Europa zu tun und auch mit Rassismus. Insofern zieht sich dieses Thema eigentlich durch den ganzen Roman.
Es fallen ja auch ziemlich böse Sätze über Österreich in Ihrem Text. In Österreich kommt man als Nazi zur Welt, oder sowohl die Unterwürfigkeit als auch die Bösartigkeit wurden in Österreich zu Sehenswürdigkeiten erklärt. Das ist ja so eine Art von Nestbeschmutzung, die eine große literarische Tradition hat, wenn man an Jelinek oder Bernhard denkt. Warum fordert Österreich das offenbar so heraus, dass die Literaten so über ihr Land schreiben?
Naja, das ist ja die Stimme einer Figur und nicht des Erzählers. Und diese Figur spricht in Thomas Bernhard-Sätzen, weil er ein Thomas Bernhard-Fanatiker ist. Und der, es gibt ja auch so ein Milieu in Österreich, das Thomas Bernhard vereinnahmt hat für sich selber, das ein sehr politisch korrektes Milieu ist und den ein bisschen zum Schutzheiligen erklärt hat und ihn damit aber auch so ein bisschen verharmlost. Bernhard steht natürlich auch für eine Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts, vor allem in Österreich, die sich sehr stark darüber definiert hat, den Katholizismus, den Nationalsozialismus und die Sozialisten anzuprangern. Also die drei Grundsäulen eigentlich der österreichischen Identität neben dem deutschen Hass, kann man fast sagen, auf dem die Nation eigentlich begründet ist nach dem Krieg. Insofern war das sehr wichtig, in diesem kulturgeschichtlichen Teil in dem Roman das auch drinnen zu haben.
Aber ist denn auch zum Beispiel dieser Ort, wenn wir da nochmal drauf zurückkommen, wenn man da mal war, kriegt man schnell mit, der ist so zwischen seiner großen Geschichte und den mehr oder weniger erfolgreichen Versuchen, irgendwie in der Gegenwart anzukommen, zerrissen. Also da gibt es auch regelrechte Kämpfe zwischen Einheimischen, die was bewahren wollen, und Zugereisten, die was Neues ausprobieren wollen. Ist denn so ein Ort wie Bad Regina oder Bad Gastein auch was typisch Österreichisches? Lässt sich da was in konzentrierter Form zeigen?
Naja, ich glaube, das, was man daran ablesen kann, ist auch der Umgang mit Tourismus. Da kann man auch Ischgl hernehmen oder so. Dass es ja diesen Hang zum Massentourismus gibt in Österreich, wo die Gier über allem steht. Das hat man auch in der Corona-Krise ja stark gemerkt, dass das lang unter den Teppich gekehrt wurde und dann zu einem Cluster wurde. Ich glaube, dass es auch um einen Verfall einer nicht nur Tourismuskultur geht, sondern auch überhaupt einer europäischen Kultur. Der mondäne Kurort, so wie wir uns Europa fast herbeifantasieren im 20. Jahrhundert, ist einer relativen Dekultivierung irgendwie gewichen. Und das ist vielleicht auch so das Schicksal von solchen Orten. In Bad Regina ist es so, dass die halt nie in den Massentourismus angekommen sind, sondern im Verfall, und in vielen anderen Orten ist es so, dass man in den Massentourismus gelenkt hat, sozusagen.
Wenn man das so liest, wieder diese verbliebenen 46 Bewohner, die irgendwie auch schon so ein bisschen genauso kaputt sind wie ihre Kühlschränke und Waschmaschinen und eigentlich nur noch warten, da hatte ich so das Gefühl, das ist schon auch so ein bisschen so ein Lockdown-Szenario, wenn man sich vorstellt, das bleibt jetzt lang so. Hatten Sie auch solche Ideen, dass da so Parallelen sich doch jetzt wahrscheinlich unbeabsichtigt auftun?
Ja, sind unbeabsichtigt, weil der Roman im Wesentlichen Klar. fertig war vor dem ersten Lockdown. So schnell bin ich leider nicht. Aber durch die Grundsituation einer Geisterstadt ergeben sich natürlich automatisch ähnliche atmosphärische Situationen oder auch konkrete Situationen, die einem Lockdown ähnlich sind. Also insofern trifft sich's gut mit der Zeit, dass man eigentlich das Buch in der richtigen atmosphärischen Umwelt liest.
Es ist dann noch gespenstischer, finde ich, vor dieser Situation, in der wir gerade uns befinden. Wie ist denn die Stimmung im österreichischen Kulturbetrieb? Es gab ja da so eine gereizte Debatte um Marlene Strerowitz. Wie wirkt sich da Corona aus? Hockt da jeder in seinem Schreibstübchen oder gibt es da Austausch und Debatten?
Ja, ich glaube, im Augenblick ist es einer Art Lethargie gewichen oder einer Ratlosigkeit, weil ja alle ahnen, dass das jetzt noch länger so sein wird. Und es ähnelt alles einem Schlaf fast. Man hört auch relativ wenig, weil es gibt ja auch wenig zu fordern eigentlich, außer dass die Politik da und dort Leute im Regen stehen lässt. Also die Musiker zum Beispiel, denen fehlt tatsächlich eine Perspektive, weil die ja keine Auftrittsmöglichkeiten haben. Da fehlt es einfach an wirklich sozialen Netzen, die diesen Leuten auch eine Perspektive geben.
Und können Sie denn Filme machen? Geht das überhaupt im Moment?
Ja, wir haben September, Oktober noch gedreht. Durch sehr viel Testen geht das und natürlich Quarantänesituationen etc. Das Drehen geht erstaunlicherweise auch deshalb, weil es bei uns so etwas wie eine Ausfallshaftung gibt, die der Staat übernimmt. Das heißt, der Staat übernimmt die Versicherungsposition, falls es zu Ausfällen kommt. Ansonsten könnten wir nicht drehen.
Und dann haben Sie mehr Zeit zum Schreiben, David Schalko. Vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute.
Ja, danke auch.
Und der neue Roman von David Schalko heißt Bad Regina und ist beim Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Gleich zwei schlimme Wörter sind diesmal zum Unwort des Jahres ernannt worden. Rückführungspatenschaften und Corona-Diktatur. Seit 1991 möchte die sprachkritische Aktion auf unangemessenen Sprachgebrauch aufmerksam machen, indem sie Begriffe herausstellt, die in menschenverachtender oder diskriminierender Weise verwendet werden. Wir haben die Schriftstellerin Nora Bosson gebeten, die Wahl von Corona-Diktatur zu einem der Unworte des Jahres zu kommentieren.
Sprachsensibilisierung ist ein hohes Gut, denn die Art und Weise unseres Sprechens lenkt unser Denken und Handeln. Nur sollten wir dabei nicht vergessen, worüber wir eigentlich sprechen. Marlene Strerowitz bemerkte ein politisches Sprechen in unbewusster Erinnerung an autoritäre Lösungen, als sie Anfang des Jahres über die von der österreichischen Regierung verwendeten Formulierungen schrieb, die die Corona-Maßnahmen begleiteten. Im gleichen Text ging sie dann allerdings so weit, bei den Corona-Massentests an die Nürnberger Rassegesetze zu denken, womit sie offen verkannte, welchen Zweck das eine und welchen das andere verfolgte, nämlich in Bezug auf das menschliche Leben, den entgegengesetzten. Auch die sprachkritische Aktion möchte Sprachsensibilität fördern. Sie wählte als Unwort des Jahres die Corona-Diktatur. Der Begriff verharmlost, so die Jury, Diktaturen und verhöhnt die Menschen, die sich dort gegen die Diktatoren wenden und dafür Haft und Folter bis zum Tod in Kauf nehmen oder fliehen müssen. Diese Verhöhnung kennen wir von Querdenkern und rechtspopulistischen Agitatoren. Doch auch von linker Seite kamen missglückte historische Parallelisierungen, umfassender als von Strerowitz etwa von Giorgio Agamben. Seit Monaten leben wir mit Einschränkungen und diese betreffen nicht zuletzt unseren Blick auf die Welt. Unsere unmittelbare Umwelt ins Verhältnis zu setzen, scheint umso schwerer zu fallen. Als im Iran die inhaftierte Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh in den Hungerstreik ging, weil die politisch Verantwortlichen mit der lebensbedrohlichen Wirkung von Massenansteckungen in den iranischen Gefängnissen offen spielten, war das in deutschsprachigen Medien eine Randbemerkung neben einer neuen Reportage über das Homeschooling oder einem Kommentar zur Rede von Jana aus Kassel. Wenn wir das Unwort des Jahres ernst nehmen, weist es nicht nur auf jene hin, die Diktaturen dort behaupten, wo sie nicht sind, sondern auch auf all jene, die Diktaturen, die tatsächlich sind, kaum noch beachten.
Die Schriftstellerin Nora Bosson kommentierte Corona-Diktatur, eins der Unworte des Jahres.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Eine Frau, die sich in ein Mädchen verliebt, das eigentlich ein Junge ist, das klingt nach queerer Literatur unserer Tage. Tatsächlich stammt die Geschichte aber aus dem Jahr 1884, als Marguerite Emery ihren erotischen Debütroman Monsieur Venus veröffentlicht hat. Das Buch war damals ein Skandal und heute könnte es eine aufregende Wiederentdeckung sein, denn der Reclam Verlag hat das Buch jetzt zum ersten Mal ins Deutsche übersetzen lassen. Sigrid Brinkmann hat es gelesen. Frau Brinkmann, Marguerite Emery hat viel veröffentlicht, allerdings unter dem Pseudonym Rachild. Wer steckt denn dahinter? Was war sie für eine Person?
Sie war erst einmal eine Autorin des Films des Jerkel, also des ausgehenden 19. Jahrhunderts, das viel Sinn für Frivolitäten hatte und einen Hang zum Morbiden. Aufgewachsen ist Rashid in der Provinz auf dem Land. Ihr Offiziersvater hätte lieber einen Sohn gehabt und hat sie deshalb wie einen Jungen erzogen, das heißt abgehärtet. Mit Anfang 20 hatte sie dann aber wirklich von allem genug, zog allein nach Paris und das in Männerkleidung. Frauen brauchten dafür damals eine Erlaubnis vom Polizeipräfekten und die bekam Rashid, weil die berühmte Schauspielerin Sarah Bernhardt und auch die Archäologin Jane Dieu Lafoy in Anzügen herumliefen. Zusammen mit ihrem Mann, dem Schriftsteller Alfred Vallette, hat sie dann die Zeitschrift Mercure de France gegründet. Das wurde ein wichtiges Magazin, in dem sehr berühmte Dichter publiziert haben. Mallarmé war das, Paul Verlaine, Guillaume Apollinaire und Oscar Wilde. Rashid war als Herausgeberin und auch Kritikerin sehr aktiv und das bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein. Also wirklich eine einflussreiche Frauenpersönlichkeit und alt geworden ist sie auch, 93 immerhin.
Und dieser Roman Monsieur Venus war ja ein Skandal. Was hat denn die Zeitgenossen daran so aufgeregt?
Ja, die konnten es nicht fassen, dass eine junge Adlige sich in einen jungen Mann verliebt, der sozusagen aus der Gosse kommt, dass sie ihn auf der Stelle begehrt und dann planmäßig in eine Abhängigkeit drängt. Dass sie ihn verweiblicht, eine, heute würde man sagen, Drag Queen aus ihm macht und bei ihren Rendezvous dann selber als Mann auftritt. Die Romanheldin Raoul de Vénérande ist extrem manipulativ. Irgendwann ist auch ihr dieses geheime Verhältnis ein bisschen sehr anstrengend geworden. Das Rollenspiel sollte legalisiert werden. Und diese kapriziöse Raoul setzt gegenüber ihrem Vormund, das musste dann eine fromme alte Tante sein, durch, dass sie den Blumenmacher und begabten Zeichner Jacques Silver heiraten kann. Aber nicht nur das, er heiratet sie, indem er sich als Braut kleidet und sie sich als Bräutigam. Und obendrein hat sie dann noch, sie die Adlige, den Namen des bürgerlichen Niemands angenommen. Also Transsexualität, sadistisch-masochistische Protagonisten und auch das Brechen mit Standeskonventionen, das war der Stoff, der die Leute damals schockte und das Buch auf den Index brachte. Also es gab eine Gefängnisstrafe, die sie nicht angetreten hat, ist einfach nicht mehr nach Belgien gefahren, wo das Buch zuerst rauskam und Geld sollte sie auch zahlen.
Heute ist man vielleicht nicht mehr geschockt, aber es ist schon ein großes Thema. Ist das denn, hatten Sie den Eindruck, der Reklamverlag hat das Buch vielleicht auch deshalb gemacht, weil das jetzt Queerness so ein Riesenthema ist oder ist es wirklich eine große Leseentdeckung?
Also ich glaube schon, dass das ein wenig dem Zeitgeist geschuldet ist, dass der Reklamverlag diese Entscheidung getroffen hat, weil Queerness heute ein Thema ist. Der Text atmet für mich, ehrlich gesagt, doch ein bisschen zu viel. 19. Jahrhundert, also da brausen dem unterworfenen Mann, der sich selber Ja-Ja nennt, seltsame Gesänge einer geschlechtslosen Liebe in den Ohren. Und wenn er leidet und begreift, dass Raoul biologisch gesehen eben kein Mann ist, dann steigt ein Schluchzen von den Flanken in seine Kehle. Also es gibt Schwülstigkeiten in diesem ansonsten wirklich wunderbar übersetzten Buch, das zwar ein verwirrendes Spiel mit den Geschlechterrollen treibt, aber eben auch Klischees reproduziert. Also Mannsein ist mit tyrannisch eifersüchtigem Verhalten assoziiert, mit Züchtigung verbunden, Weiblichkeit mit Sentimentalität, mit Unterwürfigkeit. Und diese männlich auftretende Frau, die formt den Mann tatsächlich mit unglaublich brutaler Unnachgiebigkeit zu einem weiblich aussehenden Partner. Und es ist die noble Klasse, die letztendlich über den Körper der Armen verfügt. Die Schwester des benutzten Blumenmachers kapiert das sehr schnell. Sie will Kapital aus dieser Liaison schlagen. Das klappt nicht. Die höhere Gesellschaft ist clever. Sie weiß, dass man sich nicht erpressen lässt. Und wer den Preis für diese Haltung bezahlt, ist eben auch ganz klar.
Also eher was für Freunde der Literaturgeschichte, das
ja,
Buch?
Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Ich glaube, dass diese Leserschaft wirklich die ist, die man im Auge hatte. Dafür sprechen übrigens auch die beigefügten Texte, die bekannte Schriftsteller seinerzeit zu den verschiedenen Ausgaben, es gab insgesamt drei, verfasst haben. Das ist wirklich sehr sorgsam ediert, auch mit einem sehr tollen Nachwort versehen der französischen Literaturwissenschaftlerin Martine Räd, die würdigt, dass in Monsieur Venus erstmals das enge Korsett der Geschlechter in Frage gestellt wurde und dass das abgesteckte Feld des Sentimentalen, des Mütterlichen und des Idealen verlassen wurde zugunsten eines Fantasiegebildes, halt der Grausamkeit.
Sigrid Brinkmann über eine literarische Wiederentdeckung, Monsieur Venus von Rachild, erschienen als deutsche Erstausgabe im Reclam Verlag. Und aus dem Französischen übersetzt haben Alexandra Beilharz und Ann-Maja Schneider.
Straßenkritik.
Ich heiße Herbert Götz, wohne in Schrobenhausen, bin Rentner, war früher Lehrer. Vor kurzem ein Buch wieder einmal gelesen von Heinrich Böll und sagte kein einziges Wort. Da habe ich als Schüler ein Referat drüber halten müssen und das spielt in der Nachkriegszeit von einem Kriegsheimkehrer und die Ehe ist ihm ziemlich zerrüttet durch die lange Trennung. Er hört dann im Hof jemanden singen, dieses spirituell, sie schlugen ihn ans Kreuz und er sagte kein einziges Wort. Und es erinnert ihn an seine eigene Lage, so fühlt er sich auch gekreuzigt durch das ganze Leid des Kriegs. Von der Wortwahl und sein ganzer Stil finde ich immer noch beeindruckend.
Herbert Götz liest in Schrobenhausen und sagte kein einziges Wort von Heinrich Böll, als Taschenbuch bei DTV erschien. Manche zieht's aufs Land, andere brauchen das Gewusel der Großstadt, um schreiben zu können. Es gibt aber auch Orte, die extra fürs Schreiben geschaffen wurden, wie das legendäre Ledighaus in der Nähe von New York. Dort hat der in Berlin lebende Schriftsteller Matthias Navrat eine Zeit als Stipendiat verbracht. Womöglich ist ja auch einiges daraus in seinen Roman Reise nach Maine eingeflossen, der im Sommer erscheinen wird. Unsere Autorin Caroline Born hat sich von Matthias Navrat mitnehmen lassen in dieses Haus.
Ungefähr 2 Stunden von New York entfernt liegt das Ledig House. Mit dem Zug geht es Richtung Nordwesten, am Hudson River entlang, bis nach Hudson, ein kleines Städtchen mit vielen Antiquitätenläden.
Und dann fährt man noch mal so 20 Minuten quasi wirklich komplett in die Pampa. Das Haus ist wirklich so im Niemandsland.
Dort hat der Schriftsteller Matthias Navrat vor ein paar Jahren einen Teil seines Sommers verbracht. Er denkt noch heute daran zurück, wie er mit einer Limo auf der Veranda saß.
Einfach dieser Blick von der Veranda, das sehe ich immer irgendwie, diese Wälder vor mir. Und dann die Catskill Mountains am Horizont, einfach diese Landschaft.
Die Natur, das Holzhaus mit der riesigen Veranda, beides hat er sehr genossen. Doch am wichtigsten war für ihn die Begegnung mit Schriftstellerinnen und Übersetzern aus der ganzen Welt, wie in einer großen internationalen WG.
Wir hingen sehr oft in diesem Haus rum und haben irgendwie geplaudert über alles Mögliche oder haben zusammen Serien geguckt nachts. Und ich meine schon, dass ich da viel gelesen habe, das schon. Aber das Allerinteressanteste an diesem Ort ist wirklich die Zusammenwürfelung der Leute da.
Gestandene Autoren treffen dort auf solche, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Mit einem hebräischen Übersetzer ist Matthias Navrat bis heute gut befreundet. Eine andere inspirierende Begegnung hatte er mit einer Dichterin aus Indien.
Sie war so Lokalpolitikerin und auch so eine feministische Vorkämpferin, was natürlich in ihrem Land was ganz anderes bedeutet als jetzt bei uns. Also da geht es wirklich noch darum, sie hatte wirklich eine sehr bewegte Lebensgeschichte und für sie war es das erste Mal, wo sie quasi aus diesem sehr patriarchalen System irgendwie nach Amerika kam und plötzlich kein Kopftuch tragen musste, normal, also zum Beispiel Sportschuhe tragen konnte. Und also es war für sie wirklich, sie war bei jeder Kleinigkeit haben ihre Augen geleuchtet und sie war so ganz emotional immer und das war wirklich toll.
Ins Ledig House kam er als Stipendiat. Schriftsteller bekommen Unterkunft, finanzielle Unterstützung und vor allem Ruhe zum Arbeiten. Matthias Navrat saß gerade an den letzten Zügen seines Buches »Die vielen Tode unseres Opas Jurek«.
Obwohl ich da gar nicht viel geschrieben habe. Ich habe da eher sozusagen ja, so recherchiert, gelesen, nachgedacht. Aber das ist ja auch ein wichtiger Teil des Schreibens.
Dabei werden die Stipendiaten im Ledig House gut versorgt.
Es gibt eine Küche, die immer gefüllt wird mit Essen sozusagen. Also man hat das Gefühl, also es gibt einen Zettel, auf den kann man schreiben, was man will. Und dann gibt's das am nächsten Tag schon.
Tagsüber stand oft Brot mit Avocado, Tomate und Feta auf dem Speiseplan, bevor später groß aufgetischt wurde. Ein Koch hat für alle das Abendessen zubereitet.
Und dann sitzt man an so einer langen Tafel und es wird auch Wein zur Verfügung gestellt und es ist ein großes Gelage. Also das war wirklich so, dass man halt so ab 18 Uhr angefangen hat zu essen und bis in die Nacht hineingetrunken hat und tagsüber hat man halt so seine Sachen gemacht, jeder seine Sachen.
Für ihn war das Ledig House die perfekte Mischung. Er konnte sich zurückziehen und ungestört arbeiten, wann immer er wollte. Gleichzeitig hatte er immer wieder die Möglichkeit, andere Menschen zu treffen.
Weil das ist oftmals, wenn man alleine irgendwo ist, schwierig. Da kann man dann zwar gut arbeiten, aber dann ist man wirklich auch sehr lange alleine und es kann auch bedrückend sein. Und dort ist es wirklich, fand ich, super.
Sagt der Schriftsteller Matthias Navrat über das Ladies House bei New York. Sein neuer Roman wird unter dem Titel Reise nach Maine im Juli erscheinen. Schlechte Laune kann ziemlich lustig sein, wenn man sie nicht daheim neben sich auf der Couch sitzen hat, sondern ihr in einer Komödie zum Beispiel beim Herummuffeln zuschaut oder sie einem in Buchform begegnet. Etwa die Ganz Ernst, die sich der US-amerikanische Comedian Jimmy Kimmel ausgedacht hat, um seinen kleinen kranken Sohn aufzuheitern und die jetzt auch auf Deutsch mit ihrem Gegrummel für Spaß sorgt, wahrscheinlich nicht nur in Kinderzimmern. Die Schriftstellerin Ronja von Rönner hat diesen New York Times Bestseller übersetzt. Hallo, herzlich willkommen, Ronja von Rönne.
Hallo, ich hoffe, man versteht mich halbwegs.
Ja, es knirscht so ein bisschen, aber ich höre Sie ganz gut.
Ich versuche es mal so. Ich bin in der bayerischen Provinz gerade und habe gerade meine arme Katze impfen lassen. Deswegen bin ich gerade so zwischen den Türen.
Ich höre Sie ganz gut. Hinten auf dem Buch steht drauf, Sie hatten noch nie so viel Spaß beim Schreiben. Warum? Was hat Ihnen daran so Spaß gemacht?
Ich glaube generell, das Übersetzen macht deutlich mehr Spaß, weil das Ende ist sehr absehbar und man ist nicht schuld, wenn es schlecht ist. Außer man hat schlecht übersetzt. Ich kämpfe derzeit mit meinem neuen Roman und das ist mehr so ein Ring. Während dieses Buch einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat zu übersetzen. Es ist ein lustiges Buch, es hat aber trotzdem genug Freiheiten, um auch dieses Gedicht zum Beispiel, muss ich dann komplett neu machen. Ich habe keine Ahnung, wie Leute früher Shakespeare übersetzt haben, aber ich habe mein Bestes gegeben.
Das ist ja so ein Mischmasch, dieses Buch aus Zeichnungen und Text. Manchmal ist nur ein Satz oder ein Wort wie Ha, dann gibt es eben, wie Sie sagten, auch schon mal ein Gedicht. Und meistens geht es darum, eben die mürrische Ganz Ernst zum Lachen zu bringen, was erstmal keinem gelingt. Gab es denn da einen Gag in dem Buch, der Ihnen besonders gut gefallen hat?
Also ich fand eigentlich die Idee mit diesem Spiegel da drin am allerbesten. Ich habe auch schon gehört von Kindern, die dann wirklich sehr, sehr eingeschüchtert waren von Ganz Ernst und sich gar nicht getraut haben, erst irgendwelche Grimassen zu ziehen. Deswegen glaube ich, war der Clou mit dem Spiegel gar nicht so wahnsinnig schlecht. Es gab natürlich wahnsinnig viele. Ich meine, ich habe das zugesagt damals, weil ich Jimmy Kimmel wahnsinnig mag, ohne viel zu wissen über das Buch. Aber von allem, was ich gehört habe, also ich habe Cousinen mit Kindern von irgendwie 3 bis 8 und die können sich drüber totlachen. Ich habe nur gehört, dass manche wirklich ein bisschen eingeschüchtert waren von der Gans, so wie man das vielleicht kennt, wenn man im Kindergarten ist und Angst vorm Nikolaus hat.
Sie haben schon gesagt, Sie haben es wegen Jimmy Kimmel eigentlich gemacht. Der ist ja bei uns nicht so bekannt jetzt wie in den USA. Das ist ja ein richtiger Star. Was ist das für ein Typ? Was macht für Sie seinen Humor aus?
Jimmy Kimmel ist einfach ein wahnsinnig guter Late-Night-Host. Es ist wahnsinnig lustig. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen mehr noch auf die amerikanischen Sachen getrimmt. Mag ein Generationending sein. Also ich verfolge viele Late-Night-Shows aus Amerika wahrscheinlich deutlich mehr. Also ich schaue eher einen Stephen Colbert zu als einer Heute-Show, muss ich leider zugeben. Und deswegen war mir Kimmel auf jeden Fall ein Begriff. Und der ist toll. Also der hat auch Kinder in dem Alter, hatte, glaube ich, eine relativ schwierige Geschichte mit seinem Sohn. Ich glaube, deswegen hat er das Buch auch geschrieben.
Und das war ja ein Riesen-Bestseller in den USA, wochenlang auf der New York Times.
Ja, genau.
Jetzt ist das mit Humor ja nicht ganz so einfach, den in andere Regionen oder Nationen zu übersetzen. Das lässt sich manchmal gar nicht so gut machen. Amerikaner lachen über andere Sachen als Briten oder als wir. Was war denn da für Sie so die größte Herausforderung oder auch Schwierigkeit, das zu übersetzen? Muss man das nicht ganz neu erfinden, den Text?
Na, ich glaube, ja, natürlich ist es schwieriger, Amerikaner lachen über was anderes als Engländer oder Deutsche, aber Kinder lachen über den gleichen infantilen Blödsinn wie Kinder überall auf der Welt. Und ich glaube, eine Gans zum Lachen zu bringen, ein interaktives Bilderbuch finde ich einfach sowieso immer gut. Ich habe einen Draht zu Kindern, deswegen hat mir das Spaß gemacht. Und ich glaube, die Sprache der Kinder ist auch noch deutlich näher beieinander. Deswegen ist es deutlich einfacher zu übersetzen, als wenn man tatsächlich ein komödiantisches Buch aus dem US-amerikanischen Raum übersetzt.
Aber schon der Titel ist ja ein Sprachspiel, ganz ernst. Das wird mit S geschrieben, die ganz.
Genau,
wie funktioniert denn das, solche Sprachspiele aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen?
Nun, als erstes fragt man seinen Verleger, wie viel erlaubt ist. Und dann sagen die meistens, mach mal. Und dann kommt irgendwie sowas raus. Und ich glaube, beim Glas Rotwein habe ich dann dieses Gedicht auch noch übersetzt bzw. neu geschrieben. Aber tatsächlich, viele Sachen sind natürlich irgendwie nicht ganz artverwandt. Aber ich glaube, die Idee davon ist komplett multikontinental, international. Das funktioniert bei jedem. Jedes Kind hat Spaß daran, irgendwie mitzumachen bei einem Buch. Und da spielt Übersetzung dann gar keine so große Rolle mehr, wie man es vorliest. Ich glaube, das ist ein Buch, was vor allem den Vorleser fordert.
Haben Sie das auch immer ausprobiert gleich, wenn Sie was gefunden hatten, sich das selber vorgelesen oder jemanden, der gerade da war, um das zu testen?
Das sowieso. Ich hatte leider einen kleinen Mangel an, also meine Stieftochter ist 12, bei der hat das nicht so gut funktioniert. Da war der Mangel an Kleinkindern, denen man das vorlesen kann, etwas ein Problem. Aber ich habe es meiner Cousine geschickt, die hat Kinder wie die Orgelpfeifen von, ich glaube, 2, 5, 6, 8 und das hat wohl super funktioniert. Deswegen traue ich dem Ganzen auch. Und ich glaube, es ist aber wirklich, es ist ein Kinderbuch. Ich hänge sehr an den Kinderbüchern, die ich früher gelesen habe. Und ich hoffe, ich habe dem Buch damit irgendwie Rechtfertigung gegeben. Und
es ist auf jeden Fall sehr lustig geworden. Haben Sie denn jetzt Spaß am Übersetzen bekommen? Lernen wir Sie jetzt öfter als Ronja von Rönne als Übersetzerin kennen?
Ich glaube, Übersetzen, ja, bei allem, was kurzfristig ist, tatsächlich hänge ich ja gerade noch an meinem neuen Buch, was irgendwie, Gott so will, nächstes Jahr erscheinen soll. Deswegen ist meine Kapazität für Übersetzung gerade etwas beschränkt.
Aber haben ja jetzt die ganz ernst und damit viel Spaß.
Ja, genau. Ich habe ganz ernst und ich hoffe, Sie bleiben nicht ganz ernst.
Nee, ich musste sehr lachen. Danke, Ronja von Rönne, für dieses Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Wiederhören. Und das interaktive Mitmachbuch ganz ernst ist mit einem Poster beim Mentor Verlag erschienen. Es gibt auch noch eine Internetseite dazu, auf der man dann mit den Kindern malen kann.